This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Das war's noch nicht, ein biografisches Gespräch mit Serdar Somuncu. Mein Name ist Bent-Erik Scholz. Nun kommen wir in eine Phase, wo du anfängst, unter anderem zusammen mit Ulrich Otto, dir eine Unabhängigkeit auch im medialen Bereich zu schaffen. Auf der Bühne hattest du sie ja schon, aber du hast dich auch unabhängig von Fernsehsendern gemacht oder hast zumindest zu machen versucht. Du hast die Hate Night ins Leben gerufen, ein Internetformat. Was war die Idee dahinter?
Na, die Idee gab es erstmal gar nicht. Es war so, dass Ulrich über mein damaliges Management Energiemusik in Herne Kontakt aufgenommen hat und fragte, ob ich nicht Interesse hätte an der Entwicklung von Fernsehsendungen. Ulrich war ein kleiner Fernsehproduzent, Radical Comedy hieß seine Firma und er saß in Köln und wir sind dann nach Köln gefahren, haben uns getroffen und es war einfach Liebe auf den ersten Blick. Wir mochten uns sofort, Ulrich war ein sehr humorvoller Mensch, ein absolut, toleranter Mensch, der zu allem bereit war, ganz angstfrei. Eigentlich, wenn ich überhaupt ein Vorbild hätte, dann wäre es Ulrich gewesen. Und diese sehr intensive Beziehung, die wir dort von Anfang an hatten, diese Freundschaft, diese innige Freundschaft, die begann erstmal nur darin, dass wir uns trafen. Einmal pro Woche, zweimal pro Woche und einfach so rumgesponnen haben. Und es kam noch jemand anderes dazu, Michael Krause, der im selben Büro saß wie Ulrich Otto und Autor war. Und dieses Triumvirat, welches sich dann bildete, wurde mehr und mehr zu einer Art künstlerischer Kreativzelle. Also wir trafen uns nicht nur, sondern wir fingen auch an zu konzipieren. Mit wem können wir was, wie, wo machen? Unter anderem eben, habe ich ja schon erzählt, haben wir einen Teil zu Broken Comedy beigesteuert, mit Caroline kleine Einspielfilme gedreht. Und auch ich habe Einspielfilme gedreht und irgendwann waren wir immer einer Meinung, dass wir dieses Fernsehbusiness ganz schrecklich finden. Und das war, das einte uns auf der einen Seite und auf der anderen Seite spornte uns das an, Besseres zu machen. Und das Internet, welches noch damals weit unterentwickelter war, als es heute war, YouTube war zwar eine Plattform, die existierte, aber sie war nicht so etabliert, wie es heute ist. YouTube ist ja heute das Konkurrenzmedium Nummer 1 zum linearen Fernsehen. Aber damals war es eben noch nicht so weit entwickelt und wir hatten die Idee, ein Format zu entwickeln, was ausschließlich im Internet funktioniert und nicht im Fernsehen und nur auch fürs Internet gemacht ist. Und die Grundlagen für die Verwirklichung dieser Idee waren, dass wir gesagt haben, es muss eine bestimmte Minderqualität haben. Das war natürlich dem Umstand geschuldet, dass wir gar kein Geld hatten. Aber es muss souverän gezeigt werden, dass wir kein Geld haben. Es muss in irgendeiner Weise auch Grenzen überschreiten und Grenzen sprengen. Und es muss eine Unberechenbarkeit haben. Es darf nicht als wiederkehrende Staffel oder Folge oder Serie sein, sondern wir bestimmen, wie wir das machen. Und dann haben wir lange gegrübelt und unser Frust über das Fernsehen wurde immer größer und auch der Ansporn, das zu tun. Und irgendwann, erinnere ich mich, hatten wir einen Abend zusammen, an dem wir relativ verzweifelt an einem Tisch saßen und sagten, du, irgendwie, keine Ahnung, das wird alles nichts. Ich war inzwischen bekannter als Stand-Upper und hatte so eine gewisse Aura und auch eine Klientel, die mich dafür bewunderte, dass ich so war, wie ich war.
Sorry, dass ich da kurz reingehe. Glaubst du, diese Klientel hat dich auch verstanden?
Ja, das denke ich schon.
Weil das Ding ist ja auch, diese Hasspredigerrolle ist ja ein Konglomerat aus Zitaten.
Das kommt später. Also wir sind jetzt noch da, wo ich im Nightwash-Auftritt bin und wo ich da auftrete und alle fallen tot um, weil sie sagen, was macht der da eigentlich?
Also diese Weiterentwicklung, dieses Programm, der demagogische Blindtest, das war noch zu dem Zeitpunkt dann auch.
Ja, schon. Das kam etwas später. Also wir sind jetzt an einem Punkt, wo ich mit Ulrich und Michael am Tisch sitze und sage, ey, mich kotzen diese ganzen Stand-Ups an. Ich bin beim Quatschclub, ich bin hier und ich gerate da immer mehr in eine Sackgasse, weil die von mir Texte verlangen, ich die nicht bringe und ich am Ende doch nur das mache, was ich will. Und ich glaube, das ist zeitlich begrenzt. Also lass uns irgendwas machen, was wir danach noch weitermachen können. Und zwar ohne, dass jemand uns limitiert. Da hat Ulrich gesagt, ey, weißt du was? Go. Ja, ich unterstütze das, ich organisiere dir eine Kamera, ich organisiere dir alles, was du haben willst. Mach das, was du für richtig hältst. Und mach es bitte so hart wie nur irgendwie möglich und hab überhaupt keine Angst. Ich bin hier, ich gehe nicht weg. Und Michael hat auch gesagt, ey, weißt du was, ich bin auch dabei, wir hauen das Ding raus. Und die beiden haben relativ schnell gelernt, dass ich nicht funktioniere mit Konzepten. Also das hat auch später Friedrich Küppersbusch lernen müssen. Ich habe regelmäßig alle Redaktionssitzungen boykottiert, weil mich das gestört hat. Ja? Konzepte haben mich immer gestört, sondern ich wollte Konzepte im freien Sprechen entwickeln und mich auf mich verlassen und meiner Intuition freien Lauf geben. Und dann bin ich zurückgefahren, sitze im Auto und wollte eigentlich eine Sprachnachricht aufnehmen für Ulrich und habe aber ein Video gedreht. Und hab die Sprachnachricht als Video und hab in die Kamera gebrüllt über irgendein Thema. Ich glaube, es ging um Asyl und irgendwas. Und hab mich dabei total geil gefühlt und dachte so, boah, ist das geil. Ich habe keine Restriktion. Ich kann einfach labern, was ich will. Niemand wird mir das verbieten, zu sagen, was ich sagen will. Und dann habe ich das Uli geschickt. Und er rief innerhalb von 2 Sekunden an und sagt, Alter, das ist das Witzigste, was ich je gesehen habe. Das ist so geil. Bitte mach das weiter. Bitte, bitte mach das weiter. Naja, und dann fing die Hate Night an. Diese Sendung, in der ich halt irgendwas mache und dann im Auto sitze und es auch zusammengestückelt wird mit Bildausschnitten, was heute übrigens gang und gäbe ist. Bei vielen YouTubern ist das heute ganz normal, dass die dann so kleine Memes einblenden oder so Ausschnitte immer wiederholen. Bei Tim Kellner zum Beispiel. Und wir haben das am Anfang versucht, irgendwie so zu basteln, dass das Sinn macht und wie so eine kleine Fernsehsendung war. Und das war von Anfang an, war das ein Erfolgsweg. Also wir haben am Anfang 2000 Klicks gehabt, dann waren es innerhalb von 2 Folgen 20.000 Klicks, dann waren es plötzlich 200.000 Klicks. Und wir hatten innerhalb von einem Jahr, ich glaube, 600.000 Abonnenten. Und das Ding ging durch die Decke. Die Leute feierten das ab ohne Ende. Und das, obwohl wir eigentlich Sachen gemacht haben, die unvorstellbar waren. Also wir haben zum Beispiel indirekt auf Kritik reagiert. Es war, eigentlich ist das ein Mechanismus, der berechenbar ist. Erst feiern die Leute dich. Erste Folge, Wahnsinn, mach das weiter, super Format, bitte nochmal, 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 nochmal. Bei der zweiten Folge sind sie schon enttäuscht. Da sagen sie, ah nee, habe ich mir doch irgendwie, erste war besser, hört bloß auf. Bei der dritten Folge fangen sie an, dich zu beschimpfen. Dann sagen sie, hör auf mit dieser Scheiße, ich kann es nicht mehr sehen. Und dann haben wir in der 8. Folge, glaube ich, gesagt, aufgrund der berechtigten Kritik vieler Zuschauer haben wir beschlossen, die Hate Night ab sofort nur noch kodiert zu senden. Verschlüsselt. Und wir haben uns extra einen Adapterübersetzer besorgt von diesem ehemaligen Premiere Sky Signal, der dieses kodierte Bild gemacht hat, und haben eine richtige Folge aufgenommen und die hinter diesen kodierten Bildschirm gesetzt. Und am Anfang nur geschrieben, aufgrund der berechtigten Kritik senden wir nur noch verschlüsselt. Wir bedanken uns für eure Kritik und wünschen euch weiterhin alles Gute. Daraufhin sind die Leute ausgerastet, haben gesagt, sag mal, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Wie könnt ihr das kodieren? Wir wollen diese verfickte Folge sehen. Da haben sich Leute, du wirst es nicht glauben, haben sich einen Decoder besorgt, ja, einen Entschlüsseler, um die Folge zu sehen. Und die haben diese Folge gesehen und nach dieser Folge, die übrigens total schlecht war, also es war so eine absolut langweilige Kackfolge, kommt in der nächsten Folge Michael Krause verkleidet als Frau und ist Gerda Sumpfkuh und ersetzt mich und sagt, unser Moderator ist einfach so schlecht gewesen. Ab heute mache ich die Hate Night und die Leute rasten wieder aus und sagen, wir wollen verdammt nochmal Serda zurückhaben.
Gerda Sumpfkuh.
Und da hatten wir alle im Sack. Also ab da hatten wir die Leute im Sack und die haben gemerkt, ey, die machen, was die wollen. Das ist Punk. Und wir haben es echt auf die Spitze getrieben. Wir haben geile Folgen gemacht. Heute unvorstellbar. Das könntest du heute nicht mehr senden. Wir haben Folgen gemacht über Behinderte. Wir haben Folgen gemacht über Schwule. Und da entstand das, was du eben gesagt hast. Da entstand die Idee, ungefiltert Meinung zu sagen und den Leuten zu überlassen, ob sie verstehen, dass das Ironie ist. Und das übertrug sich auf meine Bühnenprogramme. Aber unterdessen ging ja diese Arbeit mit der Hate Night weiter. Und es trug sich zu, dass YouTube plötzlich Befindlichkeiten hatte und unseren gesamten Kanal ohne Ankündigung von einem auf den anderen Tag gesperrt hat.
Wann war das? Von welchem Zeitraum sprechen wir hier? So 2010 wahrscheinlich, nicht wahr? Es war die Zeit, in der auf YouTube plötzlich Werbung sehr interessant also, wurde.
Uli ist 2013 gestorben. Es muss gewesen sein um 2009, 2010, so in der Kante.
Also in der Zeit, als YouTube plötzlich profitabel werden konnte, ja, durch Werbekunden, ja, und so weiter. Ja. Und dementsprechend Inhalte, die halt maximal werbeunfreundlich waren, sehr stiefmütterlich
behandelt wurden. Ja, wobei wir gigantische wurden. Klickzahlen hatten. Jedenfalls haben sie es von heute auf morgen einfach gelöscht, unsere Abonnenten. Und wir standen mit leeren Händen da und haben halt überlegt, was wir machen. Und das Ding war, wir haben es dann an eine andere Plattform verkauft, an Sevenload, was damals so der Konkurrent von YouTube war. Aber wir haben nie mehr wieder die Aufmerksamkeit erzielt, die wir mit der Hate Night erzielen konnten. Und trotzdem ging das weiter. Also trotzdem ging diese Zusammenarbeit, diese kreative Zusammenarbeit weiter. Und sie mündete dann, es war 2007, weil 2008 war mein 25-jähriges Bühnenjubiläum. Mhm. Und mittlerweile waren Ulrich und ich der Meinung, okay, wenn das mit der Hate Night nicht klappt, dann machen wir andere Projekte. Und wir haben zum Beispiel ein Projekt gemacht, Minderheiten erzählen Witze über sich selbst. Das war sehr witzig. Da waren wir bei einer Kontergan-Frau, die Witze über kurze Ärmchen gemacht hat. Die Idee war halt, dass immer Minderheiten über sich selbst lachen können. Und auch das war Teil von Broken Comedy übrigens. Das lief auch da oder ich weiß gar nicht, war ein anderes Portal. Und dafür haben wir auch Preise bekommen. Also wir haben ja dann irgendwo in der Schweiz einen internationalen Comedy-Preis dafür bekommen. Also die Zusammenarbeit mit Uli war wahnsinnig fruchtbar und sie übertrug sich dann auch in die Arbeiten, die ich gemacht habe im Fernsehen mit ProSieben, mit Broken Comedy und wurde Teil dessen. Also es verschmolz so ein bisschen. Und gleichzeitig hatten wir eben die Idee, wir müssen noch mehr machen und dann kam mein 25-jähriges Bühnenjubiläum am 2008. Und Uli, der sehr geschickt war in der Organisation solcher Sachen, hat ein absolutes Low- oder No-Budget-Projekt aus dem Boden gestampft. Das hatte er zuvor übrigens auch schon bei der Bild-Zeitungslesung gemacht. Das ist auch eine Produktion, die ich mit Uli gemacht habe, wo wir ein Bühnenbild haben, was 60 Euro gekostet hat. Nämlich einfach nur Umzugskartons, die wir mit der Bild-Zeitung beklebt haben und die wir dann hinten hinter mir auf der Bühne aufgestapelt haben. Also es waren No-Budget-Produktionen, die aber einen Look hatten. Wir haben es ja dann auch wirklich tatsächlich an Netflix verkaufen können. Wir haben es an Brainpool verkauft. Also wir haben mit einem relativ kleinen Aufwand wirklich maximalen Effekt erzielt. Und das dank dieser sehr, sehr fruchtbaren Zusammenarbeit und der Klugheit von Uli.
Jetzt muss man mal sagen, du erwähnst das 25-jährige Bühnenjubiläum. Da habt ihr eine Gala gemacht, praktisch so eine kleine. Die, wie du sagst, No-Budget, ne? Aber allein der Umstand, dass das eine Gala war, zu der auch Publikum kam, zeigt ja, dass es zu diesem Zeitpunkt einen Personenkult um dich gab.
Das war schon fortgeschritten, ja. Da war ich ja im Quatschclub, da war ich bei Raab, da war ich ja schon ein bekannter Künstler. Ne?
Wie fühlte sich das an? Plötzlich halt wirklich so auch diese nicht nur diese Leute zu sehen, die einen mögen, sondern auch Leute, die wirklich Fans sind und teilweise begeisterte Fans.
Das fühlte sich natürlich gut an und ich war ja auch auf Tour mittlerweile sehr erfolgreich und deswegen habe ich das sehr genossen, weil ich ja auch aus einer Zeit kam, in der ich das sehr vermisst habe und mich sehr danach gesehnt habe, eines Tages diesen Erfolg zu haben. Ich war in den vielen Momenten, die ich hinten irgendwo in Veranstaltungsorten saß und gewartet habe, das Publikum kommt, sehr verzweifelt und meine ganze Kraft und Energie hat sich daraus genährt und ich habe davon gezehrt, dass ich daran geglaubt habe, eines Tages irgendwann mal viele Zuschauer zu haben.
Und nicht mehr in so Kaschemmen spielen zu müssen, wo man dann mit den Veranstaltern pennt.
Horror, ich habe das Schlimmste erlebt, was man erleben kann. Ich habe in nicht gemachten Betten von Hippie-Kommunen geschlafen, die am nächsten Tag irgendwie vegane Aufstriche wollten und dann mir die Wurst weggefressen haben. Ich habe Scheunen geschlafen von Ehepaaren, die sich geprügelt haben in meiner Gegenwart und musste dann die Frau irgendwie schützen vor ihrem Ehemann. Ich habe so viele krasse Dinge erlebt. Ich bin auf der Bühne beworfen worden mit irgendwelchen Sachen oder Leute wollten mich verprügeln, weil ich mit der Pistole auf sie gezielt habe. Es war eine absurde Situation und all das war jetzt Vergangenheit und jetzt begann so eine Zeit der Belohnung. Und ich merkte das und ich genoss das natürlich total, weil für mich war das so erhebend, so befriedigend und so schön einfach auch diese Zeit jetzt erleben zu dürfen, in der ich nicht mehr Rechenschaft schuldig war oder mich in irgendeiner Form rechtfertigen musste für das, was ich tue, sondern wo Leute zu mir kamen, die Bock auf mich hatten und die genau wussten, was ich tue und die es verstanden haben. Und ein wichtiger Anteil übrigens dessen war auch die Hate Night. Also die Hate Night war ein Baustein zu diesem Erfolg. Und das 25-jährige Bühnenjubiläum war eben war ein profaner Anlass und ich habe gedacht, okay, ich frage jetzt einfach mal alle Kollegen, die ich so kenne, ob die nicht für mich auf die Bühne kommen und spielen. Und es gab ein gemeinsames Motto, das war nämlich, jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung. Und getreu diesem Motto sollten die Gäste, die ja alle Teil irgendwelcher Minderheiten waren, sich selbst auf die Schippe nehmen. Und da war Dave Davis, der den Toilettenmann Motombo spielt, der dann plötzlich auf der Bühne stand und von uns mit einer Banane abgespeist wurde. Da war Buddy Ogün, der so tat, als wäre er gar nicht eingeladen und würde sich in diese Veranstaltung einschmuggeln und von uns wieder rausgeschmissen wurde. Da war Ingo Appelt, der von uns allen beschimpft wurde als Dummschwätzer und Schnellsprecher. Da war Caroline Kebekus, die als Frau runtergemacht wurde. Oder Oliver Polak, der ewige Jude sein sollte. Also jeder hatte so seinen Part. Ich war der Ziegenficker. Alles, was man so an Klischees kannte, wurde auf die Bühne gebracht. Und am Ende gab es ein großes Einverständnis darüber, dass das, was wir da gemacht haben, eigentlich nur heiße Luft war. Und dass die wahre Toleranz darin liegt, den anderen auszuhalten, um auch ausgehalten werden zu können. Und ein Aspekt, der auch noch wunderbar war, war, dass mein guter, bester Freund Achim Hagemann mit der kompletten Propolski-Truppe auf der Bühne stand und die Begleitband gespielt hat und übrigens auch unangekündigterweise Johann König auftauchte, der mich überrascht hat mit einem Stand-up, wofür ich ihm auch heute noch total dankbar bin. Einer der wenigen Freunde übrigens, die ich auch habe in der Branche. Und Achim und die Popolskis hatten einen Running Gag, der war nämlich, ich habe die Show verpasst, also in unserer Erzählung bin ich nicht gekommen, weil ich kein Geld hatte, um die Künstler zu bezahlen. Und die Künstler waren die moderierenden Jan Böhmermann, Klaas Häufer Umlauf, Ingo Appelt, Motombo Mboko, Caroline Kebekus, Buddy Ogün, Hennes Bender war übrigens auch dabei, den darf ich gar nicht vergessen.
Der war der Kleinwüchsige, genau.
Also es war, und es wurde immer davon gesprochen, ich sei nicht da, wo bin ich denn? Dann wurde ich angerufen und ich sagte, nee, ich kann nicht, ich habe kein Geld, bitte haltet mir die vom Leib. Und Klaas und Jan mussten provisorisch die Show überbrücken. Ich war aber tatsächlich mit auf der Bühne, nämlich verkleidet als Teil der Popolskis und habe sogar gesungen. Also ich habe Kiss performt von Prince. Jeder wusste natürlich, dass ich das bin. Aber das war das Lustige an diesem Spiel, dass wir so taten, als wäre ich es nicht.
Also das ist eigentlich so nochmal Meta-Ironie.
Ja.
Nicht wahr? Also so zu tun, als würde man Theater spielen.
Genau.
Aber eigentlich ist das Theaterspiel, dass man so tut, als würde man Theater
spielen. Genau, richtig. Also das ist, man sieht die Hand in der Kasperle-Figur.
Genau.
Und der Joke war dann, der rote Faden war, dass Jan und Klaas immer überfordert waren und gesagt haben, wir können das jetzt nicht mehr überbrücken. Wo ist Serdar? Er soll jetzt auf die Bühne kommen. Und Achim als Angebot zum Frieden gemacht hat, man könne doch die größten Xavier Naidoo-Hits spielen. Woraufhin das ganze Publikum johlte, nein, auf keinen Fall. Und Achim immer sagt, aber nur der eine Lied von der Xavier Naidek, dieser Weg nach Piskovice ist hart und steinig. Und alle, nein, auf keinen Fall. Naja, und das Geile war, dass Xavier Naidoo tatsächlich auch da war, was niemand wusste. Der ist mit seinem eigenen Wohnwagen angereist, was ein großer Gefallen für mich war und eine große Ehre. Und dann ganz am Schluss, als die komplette Show eskaliert, also alles kollabiert, bricht zusammen, niemand weiß mehr, was passiert, ich bin nicht da. Und dann sagt Achim, so, und jetzt spielen wir da weg von der Xavier Naidoo. Und dann geht es los und dann kommt Xavier auf die Bühne und singt in einer Polka-Version dieser Weg. Und es ist Rambazamba. Es geht durch die Decke und es ist ein einzigartiger Abend gewesen, der mich sehr berührt hat. Und zumal Uli dann auch wenige Jahre später gestorben ist oder kurze Zeit später seine Diagnose bekam, für mich einfach eine sehr bittersüße Erinnerung geblieben ist.
Dieser Abend ist ja dann auch später Material für Diskussionsstoff geworden, ne? Aber das war lange später.
Naja, erstmal war es eine der erfolgreichsten Comedy-CDs, die es auf dem Markt gab. Wir waren 10 Wochen in der Media Control Chart auf Platz 1. Ja. Vor Mario Barth, vor Bülent Ceylan, vor Sascha Grammel. Allesamt große Produktionen, großer Fernsehsender. Und wir mit unserer Low-Budget-Produktion sind auf Platz 1 und bekommen die goldene DVD für 25.000 verkaufte Exemplare.
Das war diese Doppel-DVD Hassprediger und Bühnenjubiläum.
Genau. Und das Tragische war, Uli und ich und Michael, wir saßen im Büro, als wir das alles gemacht haben und geplant haben. Und Uli hatte auf seinem Schreibtisch eine Magnumflasche Veuve Clicquot stehen. Und ich habe so aus Spaß gesagt, Uli, weißt du was, wenn wir auf Nummer 1 sind in der Media Control, dann werden wir diese Flasche hier köpfen und zusammen runterhauen. Und dann haben wir gelacht, hahaha. Und dann kam der Tag, es war ein paar Wochen, nachdem die DVD erschienen ist, und ich bekam die Zahlen der Media Control und ich sah uns auf Platz 1 und habe natürlich sofort voller Freude Uli angerufen und habe gesagt, Uli, ist die Flasche noch auf deinem Tisch? Wir sind auf 1, Digga, wir sind auf 1! Und Uli sagte mit etwas gedrückter Stimme, du, das freut mich, aber ich kann heute nicht, weil ich war beim Arzt und ich habe da irgendwie ein Problem, das muss ich erst klären. Und dann war ich ganz konsterniert und sagte, du, was ist denn los? Und ich ging natürlich gar nicht davon aus, dass es was Schlimmes ist. Ich habe es gehofft. Und er sagte, ja, ich war beim Arzt. Ich habe gestern Abend zu Hause auf dem Sofa gesessen und ich wusste nicht mehr, was die Hauptstadt von Tunesien ist. Und dann habe ich gedacht, also das ist ja krass. Also Tunis, Tunesien, das müsste man ja eigentlich wissen. Und dann schwante mir schon, dass es irgendwas Schlimmes ist. Und er sagte, ja, und die Ärztin, bei der ich heute war, hat auch irgendeinen Fleck in meinem Gehirn entdeckt. Und das müssen wir jetzt überprüfen lassen. Und deswegen habe ich heute einen MRT-Termin. Also der Tag, an dem wir auf Nummer 1 waren, der größte Freudentag, den wir in unserem Leben hatten, war zugleich der größte Trauertag, den wir in unserem Leben haben sollten, in unserem Leben. Naja, und dann kam nachts der Anruf von Ulrichs Frau, und sie war vollkommen aufgelöst. Ich lag im Bett, das Telefon hatte mich geweckt, weil ich es neben mein Kissen gelegt hatte, weil ich einfach wahnsinnig aufgeregt und nervös war und nicht abwarten konnte, was denn jetzt die Diagnose ist. Und sie sagte, es ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Es ist noch schlimmer als schlimm. Es ist ein Glioblastom 4 und Ulrich wird wahrscheinlich das nicht überleben. Und dann war ich am Boden zerstört. Das war für mich eine der schlimmsten Erfahrungen in meinem ganzen Leben, die bis zum heutigen Tage noch mich wahnsinnig bedrückt, trifft, bewegt und auch unglaublich traurig macht, diesen guten Menschen verloren zu haben. Er hat dann noch 2 Jahre gelebt und hat wahnsinnig gekämpft und war tapfer bis zum Schluss. Aber so ein Gehirntumor ist einfach die Höchststrafe. Und ich weiß noch, wie ich bei Uli war, unsere letzte Begegnung, und er mir in Unterhose die Tür öffnete und so wie er immer war, sehr freudig, aber schon sein ganzes Gesicht aufgedunsen war von der Chemotherapie, und er breitete so die Arme aus und sagte, ich bin heute auf einem Elefanten durch Osnabrück geritten. Und ich musste weinen und lachen zugleich, weil ich dachte, dieser Mensch hat seinen Humor nicht verloren und kämpft wie ein Held gegen diese Krankheit, aber er wird es nicht überleben. Und tatsächlich war es dann so, das war meine letzte Begegnung mit Uli. Und wenige Wochen später bekam ich die Nachricht, dass er gestorben ist. Und dann sind wir nur noch auf seine Beerdigung gegangen. Das war wirklich ein ganz, ganz wichtiges Kapitel. Und es berührt diese Erfahrung dieser Aufzeichnung des 25-jährigen Bühnenjubiläums auf eine sehr schmerzhafte Art und Weise.
Du bist ja zu dem Zeitpunkt dann auch nicht mehr 20 gewesen. Haben solche Erfahrungen dann auch dein eigenes Nachdenken über das eigene Leben beeinflusst und den eigenen Tod?
Also Ullis Tod hat mich sehr mitgenommen und muss ich ehrlich sagen, es nimmt mich immer noch mit, weil durch Ullis Tod ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, die Monster des Schicksals zu sehen und ihnen zu begegnen. Und ein bisschen war es so, als hätte ich zuvor auf so einer Parkbank gesessen und auf einen See geguckt und die Luft gerochen und wäre glücklich gewesen und auf einmal taucht hinter mir ein Zombie auf und greift mir in den Nacken und sagt, jetzt habe ich dich. Und diese Erfahrung der Ausweglosigkeit und des Ausgeliefertseins und des erbarmungslosen Schicksals, dass sich das holt, was es will, dass es einfach kommt und sagt, jetzt ist der Zeitpunkt, ich hole mir das, was ich will, die ist sehr prägend gewesen und die hat bei mir große Ängste ausgelöst. Also bis zum heutigen Tage bin ich sehr hypochondrisch. Ich höre ständig in mich hinein und zweifle an mir und denke, okay, jetzt bist du dran, jetzt hat es dich erwischt. Ich habe mehrfach nach dem Tod Ulrichs gedacht, ich habe auch einen Hirntumor. Wenn ich mich an etwas nicht erinnert habe, war ich sofort, okay, jetzt bin ich dran, jetzt hat es mich erwischt, jetzt bin ich dran. Und das ist bis zum heutigen Tage geblieben und trotzdem ist das Schöne, was Ulrich mir hinterlassen hat, diese bedingungslose Loyalität, diese Freundschaft, diese Liebe, auch diese große Liebe, die er mir gegenüber gezeigt hat, etwas, was stärker ist als alles, was an Trauer und Angst übrig geblieben ist. Also es ist sehr stark das übrig geblieben, was ich an Ulrich bewundert habe, nämlich sein Mut und seine Hoffnung immer in das Gute. Und er hat das auch gesagt. Er hat, als wir uns mal unterhalten haben, nach der Diagnose gesagt, du, ich habe einfach das Hauptlos in der schwarzen Lotterie gezogen. Das ist doch auch was. Und ich saß da und dachte, wie kann man sowas sagen? Wie kann man sein Schicksal so annehmen? Wie kann man so demütig sein? Und das ist etwas, was ich nie vergessen werde. Und es ist in meiner gesamten künstlerischen Arbeit auch heute immer noch spürbar und sichtbar, wie sehr mich dieser Mensch und diese Zusammenarbeit beeinflusst hat und wie sehr sie mich auch heute noch lenkt, weil sie eben von Liebe bestimmt war.
Die Arbeit in dieser Zeit war dann primär wieder die Bühnenarbeit, richtig?
Ich bin nach Ullis Tod dann relativ bald raus aus der gesamten Fernsehumgebung. Ich habe wenige Auftritte noch gemacht, weil ich das auch nicht mehr konnte. Mir fehlte die Unterstützung. Ich war im Privatleben alleine und verlassen. Auch da war eine Beziehung gescheitert auf eine sehr schlechte Art und Weise. Und ich war beruflich isoliert. Also es war alles verbraucht, die Möglichkeiten, die ich hatte, in Shows aufzutreten. Und ich hatte auch nicht mehr die Kraft nach Ullis Tod, mich dem entgegenzustemmen und zu sagen, ich werde das jetzt wieder durchsetzen mit meinem Dickkopf und daran glauben, dass ich das schon irgendwie heil überlebe. Sondern ich war einfach sehr geschwächt. Also es war für mich eine Phase, in der ich in eine große innere Krise nicht nur mit meiner Arbeit geraten bin, sondern auch im Vertrauen in meine Umgebung, in mein ganzes Leben, in mich eigentlich geraten bin.
Das war dann die Zeit dieses Programms H2 Universe.
Das war ziemlich genau die Zeit, als H2 Universe kam. Es ging dem ja voraus, der demagogische Blindtest. Und da war ja Ulli auch noch da, der hat das auch noch miterlebt. Dieses Experimentieren auf der Bühne mit den unterschiedlichen Positionen. Also wie ein Nazi zu sprechen, aber keiner zu sein. Und Dinge zu sagen, die beleidigend sind, aber niemanden beleidigen zu wollen. Und eben die Grenzen zu überschreiten und dadurch vielleicht die Zuschauer definieren zu lassen, wo ihre persönliche Grenze ist und nicht vorzugeben, was sie zu sein hat.
Der demagogische Blindtest war ja dann praktisch das, wo diese Figur, die sich in den Stand-Ups aufbaute, die Ausschraffierung erfahren hat. Kann man das so sagen? Oder war es wieder eine andere Figur?
Na, der Hassprediger war ja die Fortsetzung der Auseinandersetzung mit Mein Kampf, mit Goebbels und der Bild-Zeitung und war die Idee, ich brauche keine Texte mehr, sondern ich kann Textfragmente einbauen in meinen gesprochenen Fließtext und die Leute werden nicht unterscheiden können, was ich sage. Sie werden mir das glauben. Und wenn ich Hitler spreche oder Goebbels oder die Bild zitiere, dann werden sie das für bare Münze nehmen, weil das Setting sie so beeinflusst, dass sie gar nicht davon ausgehen, dass ich Demagoge sein kann oder es sein will. Und das war ja etwas, was ich immer auflösen wollte. Ich wollte ja im Kabarett, im Theater immer die Perspektive verändern und den Zuschauer nicht bei sich belassen und sagen, ey, abgekartetes Spiel, ich bin gut, du bist gut, wir sind gut, sondern ich weiß nicht, wie ich bin, entscheid du es. Und das war ziemlich geil. Also das funktionierte auch am Anfang, als ich als Rolle noch unetabliert war. Also ich bin ja später sehr transparent geworden und die Leute wussten, okay, das ist der Mensch, der hinter der Rolle steht. Aber lange Jahre war ja nicht klar, wer ist dieser Mensch? Ich war ja eigentlich wie jemand, der eine Maske trug. Nur eben keine Maske vorm Gesicht, sondern eine Maske in Form von Figur, die ich vor mich gehalten habe.
Ich hatte zwischenzeitlich, als ich mir das jetzt immer angeguckt habe, auch das Gefühl, dass auch so Mitte der 2010er Jahre auch so da in diesem Punkt ein Moment kam, wo du auch so ein bisschen dieser Rolle müde warst.
Ja, das mag sein. Ich war der Rolle eigentlich nie müde, aber ich sehnte mich danach auch wieder was anderes zu machen. Für mich war das Kapitel beendet und es gab eben auch private Umstände, die immer belastender wurden und die diesen Bereich so überdimensional groß werden ließen, dass ich mich eigentlich nur noch entziehen wollte. Also es war, ich habe ja schon gesagt, ich bin eigentlich nie zur Veranstaltung gegangen und plötzlich entstanden Verbindlichkeiten. Ich musste natürlich dann auch mal zu einer Weihnachtsfeier gehen von irgendeiner Produktionsfirma. Ich musste mit Leuten abhängen, mit denen ich sonst kein Wort gesprochen hätte. Ich war plötzlich in Verantwortung, Texte zu sprechen, die ein Sender mir vorgeschrieben hat. Oder ich wurde von Sendern zunehmend zensiert. Ich wurde eigentlich immer zensiert, aber es wurde mehr und mehr und mehr bis hin eigentlich zur Unkenntlichkeit. Meine Texte verstümmelt wurden und zwar nicht nur von Sendern, sondern auch von Kollegen und Partnern, mit denen ich zusammen für diese Sender gearbeitet habe. Und das war für mich ein Punkt, an dem ich nicht mehr wollte, also wo einfach meine Energie auch immer weniger wurde, diesen Widerstand zu leisten, weil ja das gar nicht mein Zielpunkt war. Ich wollte ja gar nicht gefällig sein und in Sendern stattfinden, mit denen ich nichts zu tun hatte, sondern die Sender und die Sendung waren immer Zubringer für meine Theaterarbeit. Und wenn ich mehr Zuschauer im Theater hatte, dann hatte es sich gelohnt, in irgendein Drecksformat zu gehen und da den Comedian zu geben. Aber wenn die Zuschauer nicht ins Theater kamen, ging ich auch nicht zu den Sendern, denn das machte für mich keinen Sinn.
Das war ja eine Zeit, in der es weiterhin diesen sehr großen Mainstream-Erfolg gab. Du warst bei der Anstalt mal hin und wieder, du warst öfter bei der Heute-Show, du warst in anderen Formaten des Öfteren mal zu sehen, hattest Nebenrollen, teilweise auch in Kinofilmen und ich hatte dann auch so das Gefühl, dass so nach dieser H2-Universe-Tour, die ja die Weiterentwicklung der Hassprediger-Tour war und der Hassprediger-Rolle, da so ein Moment, so eine Art Zäsur kam. Also da warst du dann in vielen Sendungen nicht mehr, hast gewisse andere Sachen gemacht, hast zum Beispiel auch angefangen Radio zu machen und hast auch wieder inszeniert.
Na, es spitzte sich ja zu. Also die Konflikte, die ich mit den Sendern hatte, wurden immer dramatischer. Und die Situation für mich wurde immer unerträglicher und sie war zugleich aber auch paradox, weil die Menschen spürten, dass ich in irgendeiner Form Widerstand leistete und genau das auch wollten und das honorierten, dass ich diesen Widerstand leistete. Im Fall der Anstalt zum Beispiel war es so, die Anstalt ist eine Kabarettsendung, die nach ziemlich klar vorgefertigten Mustern funktioniert. Also da gibt es eine eindeutige politische Richtung und wer da eingeladen wird, der vertritt diese politische Richtung entweder oder er wird nicht mehr eingeladen. Da gibt es keine Alternativen. Und zuvor gab es eine ziemlich verlogene Aktion, die ich nicht mochte. Ich glaube, es war der Grimme-Preis. Und da hatte die Anstalt den Preis gewonnen und irgendwie in so einer gönnerhaften Geste, das war so zu der Zeit, als die Flüchtlingskrise war, den Preis, glaube ich, einem syrischen Flüchtlingschor gewidmet. Oder hatte sogar diesen syrischen Flüchtlingschor auftreten lassen, nur I don't know. Also es war so diese typische gönnerhafte Geste einer politischen Elite, die sich leistet, auch mal für die armen Leute was zu tun, ja, für die armen Flüchtlinge, um denen zu zeigen, guck mal, ihr könnt ja auf einer Veranstaltung stattfinden, die sonst nur für die Elite, die intellektuelle Oberschicht gedacht ist. Und das hatte ich in meinem Stand-up thematisiert. Also der Stand-up, den ich eingereicht habe, was sehr ungewöhnlich war, aber ich wollte mich da konform verhalten und dachte, es ist okay, wenn ich eingeladen werde von einer Sendung, die das als Voraussetzung verlangt, dann muss ich diese Voraussetzung auch erfüllen. Der Stand-up bezog sich darauf. Also der thematisierte die Verlogenheit der Anstalt und der Anstaltsredaktion, einen syrischen Flüchtlingschor eingeladen zu haben und sich damit zu schmücken, dass man doch so freundlich zu Flüchtlingen sei. Und das wurde natürlich sofort rausgeschmissen. Der zuständige Redakteur sagte, können wir auf keinen Fall machen, neuer Text musst du schreiben und dann arbeiten wir diesen Text durch. Und diese Sendung ist so, du bist 2 Tage in München und du probst den ersten Tag vormittags und dann am Abend gibt es eine reguläre Vorstellung vor Publikum, die aber nicht gezeigt wird, also die nur getestet wird vor Publikum. Am nächsten Tag gibt es dann die reguläre und von diesem einen Tag bis zum zweiten Tag ist genug Zeit für die Redaktion, das zu ändern, was ihnen am ersten Tag nicht gepasst hat. Es ist also lediglich eine Absicherung, die da machen und keine Zusicherung, mit dir irgendwas gut machen zu wollen, sondern die wollen nur ihre eigene Haut retten. Das ist der einzige Aspekt. Und zu ihrer eigenen Haut gehört eben, dass sie sich möglichst korrekt darstellen, politisch integer und die Gäste das zuliefern, was sie dazu beisteuern können und in kleine Rollen schlüpfen und vorgeschriebene Texte sprechen oder Stand-ups von sich sprechen, die dem passt, was die dort verkörpern wollen, also die gefällig sind.
War das, als du da warst, noch die Priol-Schramm-Zeit oder schon die...
Nee, das war schon die neue Zeit. Das war schon die neue Zeit. Da war Klaus Wagner und wie heißt der andere? Max Uthoff, genau. Und mit mir zusammen war ein österreichischer Comedian da. Es ging um Griechenland. Ich sollte einen griechischen Tavernenbesitzer spielen und habe das auch gemacht und dachte, das ist eigentlich wie Theaterspielen, warum nicht? Und habe auch einen relativ langweiligen Stand-up gespielt und bin da nicht unangenehm aufgefallen. Bin aber auch nie mehr wieder eingeladen worden.